Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das ist Ralf Möller, der mir gegenüber sitzt, und ich. Mich kennen Sie schon, ich muss mich nicht mehr vorstellen, aber vielleicht Ralf Möller, denn es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Ralf Möllers, darunter einen sehr prominenten Ralf Möller, einen muskelbepackten Ralf Möller, der, ich glaube, inzwischen in den USA lebt, aber...
Genau, und das bin ich.
Der war mal Buddy. Ich würde jetzt sagen, wer weiß. Aber der war, glaube ich, mal Bodybuilder und ist dann Schauspieler geworden oder andersrum. Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, nichts verwechseln mit Arnold Schwarzenegger, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
Sie haben sich mit diesem Ralf Möller offensichtlich nicht großartig beschäftigt.
Ich weiß, dass es ihn gibt, aber ein bisschen, wenn die Vergleiche immer wieder kommen, ein bisschen nervt es. Aber ist okay.
Entschuldigung. Kommt das oft?
Ja, es kommt verhältnismäßig oft vor.
Weil Ralf Möller, wenn ich nicht sozusagen gegoogelt hätte nach ihm, dann wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es ja noch diesen Ralf Möller gibt. Aber es wird ja wahrscheinlich noch hunderte Ralf Möllers geben.
Ja, das gleiche Problem wird wahrscheinlich auch ein Thomas Müller haben.
Ah, der hat das, und, haben wir sicher auch.
Also insofern. Aber alles gut. Ja.
Aber das nervt, weil sie immer wieder darauf angesprochen werden und weil sie mit ihm nichts zu tun haben.
Naja, sagen wir mal so.
Oder weil jemand zu Ihnen sagt, na, du könntest, wenn du mehr Muskeln hättest, würde ich denken, du wärst der andere Ralf Möller oder sowas? Nee.
Ja, oder dass man dann, wenn man sich irgendwo trifft, so wie wir haben uns ja vorher noch nicht gesehen, wo dann eben oft dann so gesagt wird, Mensch, das hätte ich gedacht, da kommt ein Muskelpaket.
Ach so, ne? Diese Scherze.
Ja, und das ist dann...
Gut, ich nehme es zurück. Wir fangen gleich bei Ihnen an. Was ich nicht rausgekriegt habe, sind Sie gebürtiger Bremer?
Nein, gebürtig tatsächlich nicht. Gebürtig, das hört man aber aus der Stimme wahrscheinlich nicht raus, bin ich Rheinländer.
Aha.
Aber das war so, dass meine Eltern aus Norddeutschland kommen. Auch mein Großvater, der ist hier noch in Bremen geboren tatsächlich. Meine Mutter ist hier in Bremen geboren. Und ich bin einfach woanders dann quasi in die Welt gesetzt worden. Aber ich habe eigentlich einen sehr starken Bezug zu Bremen, sodass ich eigentlich sagen muss, ich fühle mich als Bremer. Bin eben auch, seit ich 16 bin, ich habe hier in Bremen meine Ausbildung gemacht.
Ja, zum Landschaftsgärtner.
Genau, richtig. Und insofern bin ich auch damals mit der Arbeit als Landschaftsgärtner, ich kenne viele Gärten oder kannte damals viele Gärten. Mir ist damit das gesamte Stadtgebiet sehr schnell vertraut gewesen. Und eigentlich hat sich das so durchgezogen. Also ich habe immer einen sehr, sehr engen Bezug zu Bremen und auch insbesondere zu den Stadtteilen, mit denen ich ja jetzt auch hauptberuflich zu tun habe.
Genau. Aber Sie sind nicht in Bremen zur Schule gegangen. Sie sind mit 16 wieder nach Bremen zurückgekommen.
Genau.
Ah ja, Sie sind auch im Rheinland zur Schule gegangen?
Ich bin genau genommen in Hilden, das ist in der Nähe von Düsseldorf, bin ich eben zur Schule gegangen. Habe da damals meine mittlere Reife gemacht. Für mich war das relativ schnell klar, meine Eltern wollten nach Bremen. Wir hatten hier dann ein Grundstück, hatten hier dann eben gebaut. Und insofern passte das damals auch so beruflich bei meinem Vater, dass dann der Wechsel mit Abschluss meiner Schulzeit, Lehre konnte hier dann eben stattfinden. Und habe dann aber später hier in Bremen mein Abitur gemacht.
Ah ja, genau. Sie haben nämlich später auch noch Landschafts- und Garten- und Landschaftsarchitektur studiert. Wo das? Das nicht in Bremen, weil das geht hier gar nicht, glaube ich, ne?
Nein, in Osnabrück.
In Osnabrück, naja gut, so weit ist das ja nicht weg. Sind Sie da immer hin und her gependelt?
Nein. Also das war die Zeit, da war man dann auch von zu Hause weg. Und ich habe dann eine Zeit in Osnabrück halt während des Studiums gelebt, habe danach aber auch...
In Nordrhein-Westfalen, glaube ich, gearbeitet, ne?
In einem Planungsbüro, richtig. Mhm. Und das war dahingehend eine sehr spannende Zeit. Das war für mich dann eben der Einstieg in die Planung, damals in einem interdisziplinären Planungsbüro, welches eben damals auch neben der Landschaftsplanung auch Verkehrsplanung, Stadtentwicklung, Stadtplanung gemacht hatte. Und das war für mich ein Segen. Also es hat unfassbar Spaß gemacht. Das Problem war nur, dass das Büro damals Zahlungsschwierigkeiten hatte, weil angeblich die Kunden nicht bezahlt haben, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass eben auch der Unternehmer, den ich sehr schätze, sehr viel aus dem Unternehmen rausgezogen hat, um sein eigenes Anwesen ein wenig zu erweitern, aufzuhübschen, wie auch immer. Und da war es dann irgendwann so, dass drei Monate lang keine Gehälter gezahlt wurden.
Das ist für Mitarbeiter echt bitter, ne? Wenn die selber keine Gehälter kriegen und sehen, wie der Chef lebt. Das ist Gott sei Dank die Ausnahme, im Unternehmertum gibt es aber. Ne?
Ja, und kritisch war es dann eben, als dann irgendwann an einem Freitag, wo vielleicht sonst die Belegschaft nicht mehr da ist, abends. Ich hatte aber noch ein Projekt, was ich abarbeiten musste, noch etwas länger da war. Und dann kam auf einmal so eine Delegation von den Krankenkassen, von Finanzamt. Genau, und das war für mich dann der Punkt, wo ich dann gesagt hatte, wow, jetzt wird es ein bisschen eng.
Gibt's den Betrieb? Gab es den Betrieb danach noch oder hat der Insolvenz angemeldet?
Gab es danach noch eine Zeit, aber ich habe mich dann umorientiert, wollte gerne wieder Richtung Norden, bin dann nach Schleswig-Holstein in eine ausführende Firma gegangen. Ja. Das war für mich dann, weil ich vorher ja auch im Gartenlandschaftsbau gearbeitet hatte, auch eine Zeit als Geselle, wo ich dann gesagt hatte, ja, das wäre ein gutes Ziel, im Land zwischen den Meeren auch. Ich wollte sehr gerne immer nach Norddeutschland, ich hätte beinahe gesagt, wieder zurück. Dann war es aber so, dass der Unternehmer sehr speziell war. Ich dann gezielt mich nach Bremen wieder orientiert hatte.
Und zum Umweltbetrieb.
Und damals dann Stadtgrün und dann zum Umweltbetrieb.
Genau, der früher Stadtgrün hieß. Ich habe noch eine Frage. Wieso eigentlich Landschaftsgärtner? Sind Sie familiär vorbelastet? Waren Sie Naturbursche oder wie kam es dazu?
Also meine Eltern waren, glaube ich, damals auch irritiert, als ich damals mit, ich glaube, das wuchs so, diese Idee mit 14 Jahren. Und da war für mich dann klar, ich will Gärtner werden, weil für mich damals es dahingehend interessant war, viel draußen zu sein. Und ich würde am liebsten nur Werbung machen jetzt für den Gartenlandschaftsbau. Das ist so ein toller Job. Also heute ist es vielleicht sogar, dass es ein bisschen stärker spezialisiert wird Richtung Baumpflege und. Aber damals hatte ich eben das gesamte Programm. Man ist mit Hubarbeitsbühnen dann in die Bäume gegangen, hatte Baumpflege, allerdings auch Baumfällung, Baumpflanzung, alles Mögliche gemacht. Man hat Wegebau gemacht, also ob man jetzt irgendwelche Natursteinpflasterflächen, Plattenbelege, was auch immer. Man ist in die Gärten reingekommen, man hat im öffentlichen Grün gearbeitet.
Man hat neue Landschaften erstellt, ne?
Ja, Landschaften eher weniger.
Ich meine so im Garten, also kleine Gartengestaltung dann eben, ne, wenn es keine richtigen Landschaften sind. Aber Sie haben doch bestimmt mal ein Teich in irgendeinem Garten gebaut, oder?
Ja, auch. Also eigentlich das gesamte Programm. Aber was letztendlich für mich entscheidend war, auch in der späteren Auswahl meiner beruflichen Laufbahn, war, ich hatte das große Glück, dass das Unternehmen, das längst nicht mehr existiert, damals einen Auftrag bekommen hatte, die Erweiterung des Rhododendron-Parks zu...
Ah ja, das hatte ich gelesen, weil Sie ja sich da so gut auskennen, ja.
Und da hatte ich halt unfassbar tolle Pflanzpläne. Das ist so ein riesengroßer Plan. Also wenn man den auf dem Tisch, Wohnzimmertisch ausbreitet, man würde den Tisch nicht mehr sehen. Und da waren dann eben die ganzen botanischen Namen und alles eingetragen. Und ich musste das damals mit umsetzen. Und da hatte ich dann gedacht, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Das zu entwerfen, zu planen, das wäre es.
Gibt es das heute noch, was Sie damals mit... Und gehen Sie da ab und zu noch mal hin und gucken sich das an? Und ist es in Schuss?
Ja.
Ist es auch so geworden, wie Sie damals gedacht haben? Weil das ist ja das, was beim Bürgerpark so faszinierend ist. Oder überhaupt beim Plan. Wer einen Park plant, muss ja denken, wie sieht das aus, wenn die Bäume mal groß sind, ne?
Also was wir damals gemacht hatten, war, dass letztendlich das Grundgerüst hergestellt wurde. Die spätere Bepflanzung, so wie wir das jetzt, wenn man einen Besuch dort im Rhododendron-Park vornimmt, in der Erweiterungsfläche insbesondere, da sieht man jetzt die alten großen Bäume. Die waren damals alle nicht da. Das war mehr Ackerfläche. Und alles, was jetzt da aber aktuell noch an Hecken, Stauden und so weiter ist, das haben wir damals alles nicht gemacht. Das ist wirklich nur das Grundgerüst.
Naja, aber ist ja egal. Aber es ist doch toll, wenn man da das als Auszubildender macht und dann später hingeht und man sieht das, was daraus geworden ist sozusagen, oder dass das immer noch ist. Ne? Wer hat das schon?
Aber wissen Sie, das ist das Schöne an den ausführenden Berufen im Handwerk.
Ja, genau.
Das ist das, was, glaube ich, oft unterschätzt wird bei der Berufsauswahl vieler. Also ich habe ja auch zwei Töchter, ich habe auch sonst mit Jugendlichen gelegentlich mal zu tun. Und das ist immer die Frage, was macht man beruflich und was soll ich das ganze Leben lang eigentlich dann machen? Die Entscheidung ist so schwer. Und da sage ich immer, man muss sich nicht für eine Sache ein Leben lang entscheiden. Man hat immer die Möglichkeit, sich zu verändern. Also mir persönlich ging es ja auch so. Ich habe sehr viele unterschiedliche Sachen letztendlich gemacht. Hauptsache ist, dass das, was man macht oder dass man erstmal anfängt, etwas zu machen und dass man Spaß daran hat.
Und dass man dem vielleicht auch eine Chance gibt, wenn man erst denkt, vielleicht ist das nichts, aber dass man das versucht. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch immer wichtig. Das ist bei uns ja auch so, dass viele Kollegen viel wechseln in Redaktionen und so. Und wenn man dann sagt, nee, ich möchte aber nicht da und dahin, denke ich auch mal, guck, man konnte es sich ja erst mal angucken und dann irgendwie weitersehen. Dann sind Sie aber, als Sie dann zu Stadtgrün gekommen sind, waren Sie ja am Anfang, glaube ich, auch noch viel draußen. Aber das Draußensein hat sich ja dann sehr reduziert. Die letzten 5 Jahre waren Sie, glaube ich, für Strategie und Organisationsplanung so zu. Da sind Sie ja wahrscheinlich draußen wenig.
Klingt fürchterlich, ne?
Nee, das klingt nicht fürchterlich, das klingt nur für jemanden, der Landschaftsgärtner ist, damit er viel draußen ist, klingt das halt sehr wenig grün quasi. Also grün nur auf dem Papier, aber nicht mit der Nase und nicht mit den Händen in der Erde wühlen und so. Ne?
Also wie das oft in der bremischen Verwaltung ist, wenn man irgendwo anfängt, damals war es sehr ausgeprägt, ich glaube heute ändert sich das ein bisschen, damals waren es immer befristete Verträge. Und ich bin damals als bauleitender Ingenieur eingestellt worden, damals auch zur Umsetzung des Parkpflegewerkes, als die die Altstadtswallanlagen 200 Jahre alt wurden für das Jahr 2002. Da habe ich dann eben mit meinen Mitarbeitenden und mit den ausführenden Firmen, die ich dann eben mit überwachen musste, die Ausschreibung hatte ich dafür gemacht, für die Gewerke, gemeinsam im Team. Da war man dann natürlich sowohl drin als auch draußen sehr viel. Bevor die Befristung auslief, waren für 4 Jahre, habe ich dann ein Jobangebot bekommen in der Grünflächenunterhaltung. Und das war für mich im ersten Moment, dass ich gedacht hatte, ne.
Grünflächenunterhaltung, was macht man denn da genau?
Also letztendlich das, was der Umweltbetrieb heute macht, ist ja in unterschiedlichen Referaten eingeteilt, Grünreferaten auch. Und letztendlich hatte ich damals dann die Möglichkeit bekommen, für Oberneuland, Schwachhausen, Hornlehe, Borgfeld, Fahr die verantwortliche Referatsleitung zu übernehmen, um letztendlich die Gärtnerinnen und Gärtner, die beauftragten Firmen zu beauftragen, zu koordinieren.
Ah ja. Das ist schon schreiblich.
Straßenbegleitgrünmaat, Baumpflege, Parkpflege, Müll, alles was dazu.
Das ist schon ein Schreibtischjob eher, ne?
Das war mehr Schreibtisch.
Haben da eigentlich auch Leute angerufen, wie ich, die gesagt haben, wollen Sie nicht endlich mal wieder da oder da mähen?
Das sieht fürchterlich aus. Genau.
Mein Hund fängt sich lauter Grannen ein, weiß der Kuckuck was. Ja, die rufen dann, die haben direkt bei Ihnen angerufen
auch. Wir haben zum Teil damals direkt bei uns angerufen. Mittlerweile hat der Umweltbetrieb sich etwas anders noch aufgestellt. Ein bisschen professioneller mit dem Kunden.
Ja. Aber ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch viel anzurufen, weil natürlich auch da Personalmangel herrscht. Erstmal aus finanziellen Gründen, glaube ich, in der Vergangenheit fast immer. Aber jetzt auch aus Fachkräftemangel. Ne? Weil wenn man durch die Stadt geht, ich würde auch denken, da und da könnte man eigentlich auch mal wieder mähen.
Ja, ich denke mal, die Ursachen sind vielfältig, warum es so ist, wie es ist. Aber ich würde gar nicht so sehr jetzt über den aktuellen UWB sprechen wollen, über die Arbeit, weil ich bin da jetzt seit 3 Jahren raus.
Das ist ja ein Wimpernschlag.
Das ist ein Wimpernschlag, ja. Aber mittlerweile habe ich eine andere Sicht, auch auf den Betrieb natürlich, als ich ihn damals hatte. Und insgesamt möchte ich auch jetzt nicht zu ungnädig sein.
Nee, ich wollte nicht sagen, dass die das nicht können, weil wenn man nicht genug Personal hat, hat man nicht genug Personal. Wer kann da schon was für? Das können wir in der Schule, bei den Kitas. Ich weiß gar nicht, Ortsamt, na gut, wie groß ist Ihr Team? Da gibt es auch Vakanzen manchmal, ne? Also da muss man ja auch jemanden
finden. Wir sind sehr klein,
tatsächlich. Ja, genau. Haben Sie eigentlich auch Azubis direkt?
Nein.
Das geht nicht, ne? Das ist zu klein.
Wir haben auch keine Personalstelle. Ja. Das läuft über die Senatskanzlei.
Naja, jedenfalls, das versteht man ja. Aber dass man das natürlich immer alle wünschen, dass es bei Ihnen im Viertel besonders in Schuss gehalten wird, das geht natürlich auch nicht, weil man ja weiß, wie groß diese Stadt ist, ne?
Ja, das ist so ein insgesamtes allgemein ein Problem, dass eine gewisse Erwartungshaltung im eigenen Umfeld da ist und mitunter auch das Verständnis nicht da ist. Ich muss aber sagen, ich habe auch nicht für alles Verständnis und nicht alles kann man immer mit Personalmangel oder mit fehlenden Finanzmitteln begründen, sondern ich habe die Überzeugung, vielleicht liege ich da auch bei manchen falsch, aber vieles ist auch eine Kopfsache. Also was man wirklich machen möchte, wozu man bereit ist, um vielleicht auch neu zu denken. Und wir müssen einfach, das merken wir in vielen Dingen, wir müssen anfangen, neu zu denken, aber nicht nur zu denken, auch zu handeln.
Was ja ganz gut funktioniert ist, wenn manche Bürger so die Patenschaft übernehmen, ohne offiziell zu sein. Zum Beispiel sieht man, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, was ich aber immer wieder sehe, natürlich pflanzen Leute da Blumen an. Ob das jetzt alles so gut ist, weiß ich gar nicht im öffentlichen Raum. Aber dass man sieht, dass sie sich kümmern. Und manche mähen zum Beispiel auch, dann sieht man, nicht gemäht, gemäht, nicht gemäht, gemäht. Und das finde ich immer gut, weil man denkt, ja komm, dieses kleine Stück vor der Haustür, wenn du sowieso in deinem Garten unterwegs bist. Sowas würde ich mir zum Beispiel wünschen, anstatt zu sagen, wann kommen die denn endlich, der Staat, mach mal, dass man selber aktiv wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man Ärger kriegt, wenn man vor der Tür das macht, was die, es sei denn, man fällt einen Baum, aber da auf die Idee wird ja wohl keiner kommen.
Gibt's auch, tatsächlich.
Ja, ich weiß.
Aber letztendlich, ja, würde ich generell so unterstützen, befürworten, aber es gibt eben auch so ein paar Punkte, wo ich sagen muss, es wäre schon schön, wenn bestimmte Dinge koordiniert werden.
Es dürfen nicht alle loslegen. Nicht, dass jetzt hier jemand, ich möchte das gleich wieder einfangen, nicht, dass jemand schon losstürzt und versucht. Aber wenn man mal mäht vor der Tür das Gras, wenn das so hoch steht, ich glaube, das wäre jetzt nicht das Riesenproblem. Aber Sie wollen ja nicht über UBW reden, denn Sie sind ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, seit 2021 Ortsamtsleiter für Schwachhausen und Fahr, was eigentlich ein Stadtteil zu viel ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wie sehen Sie das denn? Weil das ist ja ganz schön viel, groß, viele, viele Bewohner. Wie viel sind denn das zusammen ungefähr?
Also Schwachhausen ist noch deutlich größer von der Personenzahl, Einwohnerinnenzahl als die Fahr. Schwachhausen hat, ich meine, 39.000 Einwohner, sowas um den Dreh. Und die Fahr, die müsste jetzt bei knapp 26.500 sowas.
Es ist eine Kleinstadt, locker. Zwei Kleinstädte sind sogar, nach der Definition von Kleinstädten, soweit ich weiß. Das ist viel, dann sind die ja auch sehr unterschiedlich jetzt in den Klischees gedacht. Wenn man nur die Klischees sieht, Schwachhausen ist nicht nur das vordere Schwachhausen hinterm Hauptbahnhof, sondern gibt es auch noch andere Teile. Und die Fahr ist auch nicht nur, sind auch nicht nur die vielen Mietshäuser und die vielen Mietskasernen. So kann man, die ist nicht nur die neue Gartenstadt Fahr und so weiter. Aber trotzdem sind sie sehr unterschiedlich. Gibt es überhaupt Berührungspunkte zwischen diesen jetzt klischeeartig genannten Stadtteilen?
Ja, durchaus.
Im Beirat natürlich, ne?
Also die Beiräte sind natürlich auch sehr unterschiedlich in der Zusammensetzung der Personen, wie die Beiratsmitglieder auch untereinander agieren. Gibt es schon Unterschiede zwischen beiden Beiräten. Das ist so.
Aber gibt's da keine Berührung? Weil man, wenn man das in einem Ortsamt zusammenfasst, müsste man ja auch denken, dass die Beiräte zusammenarbeiten.
Also ich gehe davon, also es gibt gelegentlich auch gemeinsame Schnittmengen, gerade wenn es dann an der Peripherie beider Stadtteile ist. Ich weiß aber auch, und das finde ich auch sehr gut, dass es über die Stadtteilgrenzen hinaus einen Dialog, einen Austausch zwischen einzelnen Beiratsmitgliedern gibt.
Ja, in den Parteien wahrscheinlich ja sowieso schon, ne?
Ja, aber auch fraktionsübergreifend. Und das finde ich gut. Ich beobachte es eben auch, ohne dass ich dann die Inhalte kenne. Aber ich finde, man muss viel mehr miteinander kommunizieren, austauschen. Das ist ja auch ein Kern meiner Arbeit. Und letztendlich ist es bei allem, was wir machen, wir versuchen es ja immer für die Öffentlichkeit, für die gemeinsame oder für die Gesellschaft etwas Positives zu erreichen. Das ist ja kein Selbstzweck mit dem, was wir machen. Und die Rahmenbedingungen sind schwer genug.
Die Beiräte, Sie sind parteilos. Sind Sie noch? Ja, genau, das muss man vielleicht noch erwähnen, dass Sie parteilos sind. Was sind denn, also die Fahr und der Schwachhausen sehr unterschiedlich. Ist denn die Fahr, positiv ausgedrückt, der Stadtteil mit den größeren Herausforderungen? Oder ist das auch nur eine Vorstellung, die viele haben von der Fahr und das stimmt so gar nicht?
Also die Fahr ist generell unterschätzt. Komplett. Die Fahr ist städtebaulich gesehen eigentlich eine Stadt der Zukunft, auch wenn sie jetzt schon 60 Jahre alt ist. Also sie ist ja erst nach dem Krieg eigentlich auf dem Acker entworfen, hergestellt, gebaut worden.
Typische
Und damals war eben so noch dieser Gedanke, natürlich sehr viel mehrgeschossige Wohnungen, eine sehr autoaffine Stadt, Stadtteil eigentlich, also sehr breite Straßen, gute Infrastruktur so gesehen. Was man damals aber nicht berücksichtigt hatte, dass die Leute nicht nur fahren, sondern auch ihr Auto irgendwo abstellen müssen. Mhm. Und da ist es tatsächlich, obwohl man das kaum für möglich hält, dass auch die Fahr, ähnlich wie Schwachhausen, mitunter Parkplatzprobleme hat.
Weil sie sagt, ja, stimmt, das würde man nicht denken. Ja. In Schwachhausen denkt man es bei den vielen Altbremer Häusern, da wurden gar keine Parkplätze mitgeplant. Ne? Mhm.
Aber was wir in der Fahr sehen, was eben sehr schön ist und wichtig ist, das ist dieses Grün, das sind die Wasserflächen, die wir auch zwischen den Häusern haben. Mhm. Und letztendlich haben wir dort fast das, was wir unter einer klimaresilienten Stadt verstehen, dass dort Kaltluftschneisen vorhanden sind, dass es relativ große Grünflächen gibt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man diese Struktur erhält und nicht nachverdichtet so zu sehr.
Sie haben mal gesagt, dass die Fahr, wenn man den Bürgerpark abzieht, grüner ist als Schwachhausen. Schwachhausen aber mehr Straßenbäume hat. Das ist, glaube ich, auch aus der Historie zu erklären. Das hätte ich nie gedacht, dass die Fahr grüner ist als Schwachhausen.
Mhm. Also gerade insbesondere, wenn man jetzt den öffentlichen Raum nimmt. Mhm. Oder teilöffentlichen. Also wir haben ja mit der Gewoba, das ist ja jetzt nicht rein privat, aber es ist eben eine Aktiengesellschaft, es ist jetzt kein rein städtischer Betrieb, aber letztendlich gibt es da ja enge Verknüpfungen. Und wenn man alleine auch diese Flächen sieht, aber auch die öffentlichen Grünanlagen, ist das relativ grün, aber eben auch blau. Mhm. Ne? Auch mit den Fahrersee, die Flete, die da durchziehen. Es ist schön und man merkt es auch, es ist eigentlich eine sehr lebenswerte Stadt, ein lebenswerter Stadtteil, korrekt gesagt.
Es gibt soziale Spannungen, ne, teilweise, oder kann man das so gar nicht sagen? Ist das auch, ich meine, immer wenn viele Menschen in vielen Häusern zusammenleben und sich vielleicht auch so Communities bilden, das gibt es ja nun in der Fahr, viele, glaube ich, sogenannte Russlanddeutsche leben da. Oder ist das gar nicht mehr so? Hat sich das schon lange verändert?
Also es gibt einen extrem hohen Anteil, gerade wenn man das vergleicht mit anderen Stadtteilen, an Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Das ist so. Zunehmend jetzt auch dunkelhäutige, also afrikanische Menschen, die in der Fahr vermehrt jetzt dort auch wohnen oder erstmal sind. Es gibt aber eine wunderbare Community, das heißt ein sehr starkes Netzwerk, was gut funktioniert. Und das ist das, was meine Arbeit dann eben auch so spannend und auch so interessant und schön macht. Wenn wir in der Fahr beispielsweise, man muss jetzt aufpassen, wenn man anfängt aufzuzählen, weil irgendjemanden listet man nachher nicht mit auf. Aber ich sage trotzdem mal so ein paar Beispiele. Also wir haben, beispielsweise die Seniorentafel ist von der AWO, die sich dann ganz gezielt darum kümmert, dass auch ältere Menschen versorgt werden. Wir haben ein Sozialkaufhaus dort, was übrigens nicht nur für die Menschen mit wenig Geld nur ist, sondern letztendlich
auch für alle, die nachhaltig leben wollen.
Richtig. Dieser Gedanke, dass man eben nicht konsumiert, wegschmeißt, wieder neu.
So. Dann wäre mein Vorschlag, das umzubenennen übrigens, nicht mehr Sozialkaufhaus zu nennen.
Ne? Mhm.
Genau. Wenn ich Beiratsmitglied wäre, würde ich das einbringen, bin ich ja leider nicht. Aber ich bin Bürger aus Schwachhausen, obwohl das jetzt der falsche Stadtteil. Na, vielleicht nehmen Sie es einfach mal mit.
Klar, also für gute Ideen.
Ja, weil das hat ja immer, ich glaube, manche Leute denken, ich gehe doch nicht ins Sozialkaufhaus, dabei kann man es ja bestimmt anders nennen, Vintage-Kaufhaus oder Nachhaltigkeitskaufhaus und dann ist das gleich in Grün.
Genau, und das dann eben in Kooperation mit der Kirche. Und es sind auch tolle Sachen da.
Ich glaube, ich war da sogar schon mal.
Mhm. Lohnt sich.
Ja, in der Kirche ist das doch auch, ne? Oder an der Kirche. Ja. Ja, dann war ich da schon mal. Genau. Da werden ja sogar vor der Tür so die Sachen noch aufgebaut, ne? Ist wie so ein, Flohmarkt will ich nicht, aber es hat schon ein ziemlich gutes Angebot. Kann ich mich doch dunkel dran erinnern, ist schon ein bisschen länger her.
Ja, es gibt auch öfter Feste. Insgesamt werden sehr viele Feste in der Fahr veranstaltet, ob das dann die Farinale ist. Das Bürgerzentrum ist da eben auch ein wichtiger Akteur mit dabei.
Was in Schwachhausen noch fehlt zum Bürgerzentrum, ne?
Wobei da haben wir ja vielleicht die Möglichkeit. Also es gibt ja das Focke-Museum dort und das Focke-Museum mit der Direktorin, Frau Professor Dr. Anna Greve, ist dabei, auch das Focke-Museum stärker zu öffnen. Es ist daher beispielsweise ein Spielplatz in dem eigentlich nicht öffentlich zugänglichen Raum errichtet worden. Die planen demnächst jetzt hier eine größere Umgestaltung des Focke-Museums. Aber grundprinzipiell kann man beispielsweise ins Focke-Museum, kann die Außenanlagen nutzen, ohne dass man Eintritt zahlt.
Oh ja.
Und wir haben dort unsere Beiratssitzungen und es ist auch angedacht, dass das Bauernhaus beispielsweise allgemein der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, vielleicht für eine kleine Miete.
Weil das hatte ich nämlich mal gelesen, dass Sie das sich wünschen, ein Bürgerzentrum für Schwachhausen. Ich meine, wo, wie das, was das für Räume sind, ist ja dann nochmal was anderes. In der Fahr, da gibt's, ich war mal in so einem Waschsalon in der Fahr, weil die Gewoba sowas noch anbietet. Für, das finde ich ganz toll, weil da begegnen sich ja auch Menschen, ne? In so einem Waschhaus oder wie das heißt. Ne?
Wo ja, wobei die Waschhäuser, das sind die alten Waschhäuser, traditionell, wo damals tatsächlich die Waschautomaten standen, sind heute dann aber nicht mehr als Waschhaus. Die haben noch den Titel. Aber das ist so, dass dort dann auch Senioreneinrichtungen mit dabei sind. Und,
man kann da nicht mehr die Wäsche waschen. Das ist aber noch nicht lange her, dass ich da mal war.
Also das, was oft mit den Waschhäusern da in Verbindung ist, das sind dann eben Treffpunkte für Menschen, insbesondere eben auch für Senioren. Auch ganz tolle Programme.
Das fand ich nämlich ganz gut, weil da haben sich auch schon die Leute natürlich getroffen. Ja. Immer die gleichen, ne? Dass die am Mittwoch oder so hatten immer Waschtag und dann wusste man schon, wer da auch sitzt. Ja, oder so. Ja, dann kann sein, dass das ist ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber ich fand es doch interessant, dass es die von der, dass die Gewoba sowas noch angeboten hat, bis vor kurzem offensichtlich.
Aber ich würde noch einen Punkt sagen wollen, weil Sie eben so sagten, sinngemäß sozial schwache Stadtteile.
Nee, das habe ich sozial, würde ich sowieso nicht sagen, weil es heißt sozial benachteiligt. Ich würde nie sozial schwach sagen.
Weil einige sagen das, dann habe ich das eben jetzt etwas reininterpretiert, denn das ist die Fahr nicht.
Nee, ich meine, das Klischee, ne, hat man immer, man hat das Klischee von diesen vielen, vielen Mietshäusern und eben, und ist das nicht so, dass da doch sehr viele russischstämmige Menschen wohnen, mehr als in anderen Stadtteilen? Da gibt es auch einen russischen Supermarkt und sowas, oder? Ist das nicht in der...
Es gibt da, es gibt auch einen polnischen Supermarkt, es gibt da einen russischen Supermarkt, es gibt da, ja klar, man hat die Menschen dort auch, aber ist stärker durchmischt auch schon. Mhm. Ja. Und natürlich war es für uns damals auch spannend, als dann eben dieser dramatisch verhängnisvolle Angriff Russlands auf die Ukraine stattfand. Wir haben sehr viele Menschen auch aus der Ukraine. Wir haben
Sorgen, dass es da zu Konflikten kommt. Also ist alles friedlich geblieben,
es gab,
oder?
Es gab ganz gelegentlich, gerade auch in den Schulen, wenn die Kinder untereinander russisch, ukrainisch dann, das ist da so eine leichte Spannung. Aber nein, also es gibt da diese Probleme in der Form nicht. Zumindest werden sie nicht offen vorgetragen.
Mhm. Ja, dass man sich vielleicht aus dem Weg geht oder so, dass... Immer wenn Familie betroffen ist, wird es kritisch, glaube ich. Ne? Wenn man selber seinen Bruder hat, der kämpft an der Front und ich wohne mit Russen zusammen, auch wenn die nichts dafür können, das ist, glaube ich, sehr schwer. Aber wenn man sich aus dem Weg geht, vielleicht ist das irgendwie, wie man damit umgehen kann, zumindest eine Zeit lang. Ne? Ja, es ist, glaube ich, ist wirklich sehr schwer. Aber ich habe jedenfalls auch noch nie was gehört, dass es da zu großen Konflikten kommt. Ich glaube, wir haben mal berichtet, da wurde irgendeine Fahne, irgendwas zerschnitten oder ein Auto mit irgendwas besprüht. Aber das war alles. Gott sei Dank ist es in Bremen da offensichtlich doch ziemlich ruhig.
Also die Fahr, hat wirklich nicht die Probleme. Die Fahr hat Probleme, aber die sind jetzt nicht so, dass man sagen muss, dass es da irgendwie wie in der Bronx da, weiß der Himmel, gewalttätige Auseinandersetzung ist.
Ich glaube, auf die Idee würde auch keiner kommen. Sie haben gerade, ich glaube, 2021, als Sie angefangen haben, war ein Thema natürlich unter den großen Themen Finanzen, Bildung, Grünes, Klimawandel, die Sie auch haben, war ein Thema der Parkdruck. Das hatten Sie ja da auch schon festgestellt, den es in der Fahr gibt. Das wusste ich noch gar nicht. Aber dass es den in Schwachhausen eindeutig gibt. Ich hatte früher selber mal ein Auto und bin da immer rumgekurvt und habe einen Parkplatz gesucht. Und dass man das dem nicht durch Verbote Herr werden kann, so haben Sie schon damals die Meinung vertreten, sondern durch Angebote. Jetzt ist aber seit 2021, soweit ich das beurteilen kann, nicht allzu viel passiert. Im Gegenteil, jetzt kommen wir mal zu der Frage, die ich habe. In der Wachmannstraße sind ja Parkplätze weg umgenutzt worden. Da dürfen die Cafés, dürfen also eine Pizzeria und ein Café darf sich dahin ausbreiten. Das ist bestimmt auch ganz schön, aber damit fallen eben Parkplätze weg. Und jetzt kommen wir zu dem Lastenfahrradparkplatz. Das ist ja schön und gut, aber Sie haben irgendwann mal gesagt, der hat sich bewährt. Und ich komme da jeden Tag ungefähr 6-mal dran vorbei. Und ich habe da 2-mal ein Lastenfahrrad gesehen. Also das hat sich nicht bewährt. Da weiß ich nicht, wie Sie auf die Idee kommen, weil das kann ich beurteilen. Und es ist ja nicht schlimm, dann stehen da normale Fahrräder. Aber Lastenfahrräder stehen da so gut wie nie. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob die Lastenfahrräder Fahrer das gar nicht wissen. Weil manchmal finde ich es schon ein bisschen ärgerlich, wenn die einfach auf dem schmalen Bürgersteig parken. Das ist nämlich das gleiche Problem wie mit aufgesetzten Parken. Da kommt auch kein Rollstuhlfahrer und auch kein Mensch mit Kinderwagen dran vorbei.
Deswegen ist es ja wichtig, da eine Infrastruktur zu schaffen.
Aber er wird noch nicht gut angenommen. Oder er wird angenommen, aber dann wird er zweckentfremdet.
Ja, also letztendlich, ich war gerade in Holland im Urlaub gewesen. Mhm. Und jetzt weiß wahrscheinlich so ziemlich jede Zuhörerin, Zuhörer, dass Holland so einen gewissen Ruf hat, was Fahrräder angeht, dass die Infrastruktur da sehr gut ist.
Wir haben auch schon sehr lange Lastenfahrräder sehr viel mehr genutzt.
So, und wenn man da unterwegs ist, glauben Sie mir, also man kommt aus dem Staunen so, wenn man den Vergleich zu Deutschland, ich sage jetzt ganz bewusst Deutschland, weil Bremen ist, glaube ich, schon eine relativ fahrradfreundliche Stadt im Ranking bundesweit. Aber wenn man das sieht, also wenn Sie sich vorstellen, vor Ampeln gibt es Induktionsschleifen im Radweg. Das heißt, die Ampel...
Was für Fußgänger finde ich toll.
Ja, also die Ampel erkennt beispielsweise, man muss gar, wenn ein Radfahrer kommt, man muss gar nicht unbedingt jetzt wirklich bis an den Drücker irgendwo ran.
Ja,
man muss nicht so lange warten.
Das stimmt.
Man hat die Möglichkeit letztendlich fernab auch von der Straße. Es gibt dann breitere Grünstreifen oder auch in der freien Landschaft.
Dass man nicht so dicht an den Autos ist.
Man ist nicht so dicht an den Autos. Mhm. Und vor allem, wenn man in den Städten unterwegs ist, hat man das Gefühl, die scheinen entweder das Problem gar nicht so zu haben, in einer Diskussion wie hier. Da gibt es Fahrradparkhäuser.
Mhm.
Kostenfrei.
Ah ja.
Da fährt man rein, dann gibt es sogar noch eine Anschiebhilfe, dass man das Rad da reinfährt, dann wird man die Rampe hochgefahren. Weißt du, also unglaublich, das war in Alkmaar jetzt beispielsweise. Und da sprechen wir gar nicht so über fehlende Parkplätze. Es sind nicht so viele Autos in der Stadt. Das ist ein anderes Denken. Und letztendlich haben wir hier jetzt so einen Punkt, wie weit wir, ohne dass wir Autos verbieten wollen und verbieten können, viele sind auf das Auto angewiesen, aber wie weit ist es auch notwendig, auf Alternativen umzuwechseln?
Na klar. Aber ich wollte ja eigentlich nur wissen, wie kann man das machen, dass dieser Lastenfahrradparkplatz, der seine Berechtigung hat, ja auch wirklich von Lastenfahrrädern akzeptiert wird?
Naja, mitunter ist es dann auch eine Sache, dass es dann erstmal stärker publik sein muss. So, dass man das, also wenn etwas neu eingerichtet wird, nicht sofort erstmal erlebbar ist.
Man müsste ein Modelllastenfahrrad dahinstellen, ist meine Überzeugung. Damit man überhaupt versteht, was das ist, weil dieses Zeichen ist, finde ich, nicht besonders plakativ. Ja. Dieses Piktogramm.
Ja, da sind wir dann in Deutschland, da gibt es dann bestimmte genormte Verkehrsschilder.
Ich wollte nur sagen, da sind auch Parkplätze wegrationalisiert worden oder umfunktionalisiert worden, was Sinn macht. Aber wenn sie nicht genutzt werden, dann frage ich mich, ich habe noch nicht mal ein Auto, frage ich mich, was soll das, ne, wenn der Parkdruck doch so groß ist. Und ich weiß, man redet darüber, den ÖPNV zu verbessern. Da würde ich sagen, ist seit 2021 in dem Bereich aber nichts passiert. Man kann froh sein, dass es die Linie 8 noch gibt, denke ich manchmal.
Naja, die Diskussion zur BSAG und zur Ausfinanzierung und Überlegung zur Taktfrequenzsteigerung, Erhöhung, die haben wir ja jetzt gerade auch in den Medien. Und wir haben auch mitgekriegt, welches Defizit die BSAG hat.
Ja.
Natürlich. Und insofern, ja, die sind auch bemüht. Wir müssen nur gucken, wie kann man es ausgestalten und wo kann man Prioritäten setzen. Aber um das nochmal aufzugreifen, was Sie eben sagten mit den Lastenradparkplätzen oder Fahrradstellplätzen überhaupt. Ich meine, da haben wir ja auch die Probleme, dass mitunter die Fahrräder schmale Wege, Sie haben es angesprochen, Gehwege, dann ja auch nicht überall abgestellt werden können. Und im Altbremer Haus haben Sie auch nicht immer die Möglichkeit, gerade wenn Sie ein E-Bike haben, was ein bisschen schwerer ist, geschweige denn Lastenrad, das immer irgendwo schmale Treppenabgänge darunter zu wuchten. Also die stehen dann draußen, müssen aber auch sicher stehen. Und je unattraktiver das ist und je autoaffiner letztendlich eine Gesellschaft ist, bedeutet, ja klar, die Autos bleiben und es gibt keine Alternativen für Alternativen. Und wir haben die Diskussion ja auch mit den Ladesäulen, E-Mobilität, auch da das Henne-Huhn-Prinzip. Muss es erst mehr Ladesäulen geben, damit es mehr Elektroautos gibt? Oder muss es eher mehr Elektroautos geben, damit dann auch sich das wirtschaftlich lohnt, dass die Ladesäulen da
sind? Aber das finde ich wirklich schwierig. Also man müsste ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel weiß, also die BSAG kann es nicht schaffen, so schnell mehr anzubieten, sodass es mir leichter fällt. Obwohl man kann ja bei der Linie 6, die fährt ja so oft, außer am Wochenende, aber sonst so oft, da kann man sich nicht beklagen. Es sei denn, sie ist so mit Studenten vollgestopft, dass man gar nicht mehr einsteigen kann. Das gibt's ja auch ein Problem. Da müssen die Takte dann erhöht werden. Aber auf jeden Fall kann man da wirklich eigentlich nicht meckern. Aber wenn man weiß, die BSRG kann erstmal nicht viel machen, weil sie kein Geld hat, man kann auch nicht Quartiersgaragen über Nacht oder man kann die Mobilitätshubs, die ja geplant sind, nicht über Nacht aus dem Boden stampfen, dann denke ich doch, dann behalte ich mein Auto erstmal, bis ich eben, und das ist es ja, ich glaube, viele Leute sind wirklich guten Willens, auf das Auto zu verzichten. Wenn man ihnen es leichter macht, das, was man wirklich sagen muss, ist, dass Cambio zum Beispiel wirklich gut vertreten ist. Ich glaube, in der Fahr auch, aber auch in Schwachhausen, da kann man wirklich nicht motzen. Die haben ja inzwischen sogar E-Autos in der Georg-Gröning-Straße, glaube ich. Ne?
Jetzt darf ich nur keine Werbung für Cambio machen.
Gibt es denn noch einen Anbieter?
Nein, ich glaube, hier in Bremen keinen wirklich, ja doch. Ich
also keinen auf diese Art und Weise, genau.
Ne? Nicht, auf dem Niveau, ja.
Ja, genau. Also nicht, es gibt Zix, wo man sich ein Auto für eine Woche oder so mieten kann, ein Wochenende. Ich sage jedenfalls Cambio, das ist, glaube ich, hier der einzige Anbieter in dem Bereich. Aber sonst verstehe ich das, dass man denkt, ja, dann tut mir leid, aber dann brauche ich halt mein Auto noch. Und da muss der Staat schon in Vorleistung treten.
Genau. Und das ist dann nur die Frage, welche Vorleistungen werden erbracht? Und Sie haben es ja gerade richtig angesprochen. Die Menschen müssen mitgenommen werden. Man darf auf keinen Fall etwas aufdrücken und sagen, so, jetzt werdet ihr mal mit glücklich, sondern man muss eben auch überzeugen und erklären, warum und wofür. Und letztendlich, ja, jetzt redet man so viel darüber, Klimawandel und was macht man und jeder Einzelne und wer hat eigentlich die Verantwortung, wer muss sich um etwas drum kümmern. Ja, wir haben oft die Diskussion, die ich jetzt auch mit einigen Menschen führe. Und da habe ich immer wieder diese Feststellung, dass viele sagen, naja, die müssen mal dieses und jenes lassen oder die dürfen nicht oder es müssen Verbote. Das ist auch interessant. Es werden oft Verbote gefordert, dass die Politik etwas verbieten muss, worüber sich andere dann eben aufregen. Aber dieses Freiwilligkeitsprinzip, dass man dann eben sagt, im Rahmen meiner persönlichen Möglichkeiten tue ich das Beste, ohne dass ich jetzt wirklich auf alles verzichten muss, aber ich handle erstmal mit meinen beschränkten Möglichkeiten, aber mit dem, was ich habe. Und wenn ich viel machen kann, mache ich viel. Wenn ich wenig machen kann, mache ich viel.
Aber meinen Sie nicht, das machen die meisten Menschen? Ich glaube schon.
Es machen viele so, aber einige Dinge erschrecken mich schon, weil letztendlich ich habe die feste Überzeugung, dass uns die Zeit absolut wegrennt. Und wenn man sagt, dass dann solche Klimaziele 1,5 Grad irgendwo im Raum stehen, da kann man sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, da haben wir mal ein Ziel erreicht, viel schneller als erhofft, so ungefähr, aber leider im Negativen. Wir müssen handeln, wir müssen etwas machen. Und das Verrückte ist, ich habe das Gefühl, das Wissen und auch das Bewusstsein, das ist vorhanden. Das ist überall vorhanden. Aber die Bereitschaft zu handeln, zu tun, leider nicht. Und da rennt uns die Zeit weg.
Aber ich glaube wirklich, dass man, also wenn jemand drei, ich sage immer das Beispiel, hat eine gebrechliche Mutter und zwei kleine Kinder. Das eine Kind geht zum Volleyball oder zum Ballett, das Kind zum Geigenunterricht und die gebrechliche Mutter möchte in die Stadt und kann nicht mehr laufen. Wenn man das nicht hinkriegt, dass man das halbwegs komfortabel und bezahlbar macht, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Eltern und diese Familie ein Auto hat. Und damit fängt es an. Und wenn man nicht irgendwie Elektroautos doch irgendwie weiter subventioniert, am besten nach Einkommen, dann werden sie sich auch kein E-Auto kaufen. Und wenn sie es dann auch nicht betanken können, weil sie zur Miete wohnen und kein und so weiter. Also ich finde schon, dass da würde ich einfach mehr erwarten. Ne? Also von der Seite, also wie so Lokangebote, aber zu sagen, schaff's ab, in nächster Zeit wird sich das bessern, das halte ich für schwierig, zumal es sich meistens in nächster Zeit dann eben doch nicht, gucken Sie die Deutsche Bahn an, eben doch nicht so dolle bessern. Ne?
Aber genau das ist ja auch nicht die Zielsetzung. Also Städte wie Paris sind ja so weit, dass sie sogar auch, ich meine, das war Paris, Paris ist in vielen Dingen sehr innovativ, ich meine, dass sie sogar gesagt hatten, diejenigen, die sich ein Auto oder die ein Auto verkaufen, abschaffen, wirklich, bekommen dann ein Jahr kostenfrei öffentlichen Personennahverkehr.
Ja, das ist zum Beispiel auch eine gute Idee.
Also ja, die Frage ist, was kann Bremen leisten und wofür oder wozu ist Bremen bereit, etwas zu leisten? Und auch da stelle ich fest, dass mitunter zwischen dem politischen Willen und dem tatsächlichen Handeln, was aus der Verwaltung später umgesetzt wird, einfach auch Welten liegen. Und da tun mir manchmal auch die Politikerinnen und Politiker leid, weil sie letztendlich nicht immer alle Möglichkeiten haben, etwas so umzusetzen, wie sie es wollen.
Sie können Sachen nicht ausprobieren, sie wollen sich immer absichern und zwar hoch acht. Das macht es oft schwer. Bedenkenträger kommen von allen Seiten, Juristen kommen angerannt. So könnt ihr es nicht machen und so weiter. Ja, ja. Ich glaube, Gutachter werden noch eingeschaltet. Also ich glaube auch, das stimmt. Also aber das mit dem, wenn man aufs Auto verzichtet und dafür kostenlos ÖPNV, das müsste wenigstens mal durchgerechnet werden, sowas zum Beispiel. Ne? Weil wenn da kein Fahrer verloren geht, weil die Leute ja sowieso Auto gefahren sind, dann würde das Minus ja nicht großartig steigen. Sowas kann man sich ja überlegen, zumal wenn man es vielleicht irgendwie befristet, damit die Leute merken, du kommst ganz gut klar. Ne? Aber diese Mobilitätshubs ist, glaube ich, ist eine gute Idee. Also es ist wirklich eine gute Idee, meine ich, dass man eben sieht, ich kann mir da ein Auto leihen, ich kann mir da ein E-Roller leihen, ich kann mir da ein Lastenrad leihen. Da ist das, was ich brauche, um auch eine Kiste Wasser zu kaufen. Nicht mal dafür brauche ich ein Auto, zumal ich ja keinen Parkplatz finde.
Ich glaube, wir kommen dahin. Die Beiräte werden sich da, insbesondere auch der Beirat Schwachhausen, wird sich damit auch befassen müssen. Auch gerade das Thema jetzt mit dem Urteil des aufgesetzten Parkens. Wir alle müssen handeln, so oder so. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass da was kommt. Ich hoffe nur, dass es schnell geht.
Ein Dauerthema ist ja, wo Sie wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt auffallen, wenn ich das sage, die Klimasiedlung. Wie, Sie lachen sogar, Galgenhumor. Ja. Wie geht's da weiter? Was glauben Sie, wann wird da was draus? Man versteht ja immer alle Beteiligten. Ne? Also ich kann mich nicht in ein Sperberpaar reinversetzen, aber man versteht ja oft die Beteiligten und die klagen und die wollten und die Schule sagt, wir wollten und jetzt wollen Bürger abgeben. Man versteht das ja alles. Aber man muss ja auch irgendwie ein übergeordnetes Interesse einfach, also keinen Anwohner, sondern ein übergeordnetes Interesse erstmal zur Kenntnis nehmen, Wohndruck, Wohnraum, der fehlt und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie kommt man aus so einer, dann beschweren sich die Anwohner noch, dass sie nicht genug gehört werden. Der Beirat versucht sich da irgendwie auch mit zu befassen und durchzuschlängeln. Ich glaube, die haben ja zugestimmt. Ne? Jetzt liegt das immer noch beim Gericht, glaube ich. Ne? Oder wo liegt es inzwischen? Ich weiß es gar nicht.
Es ist ja so, dass es einmal vom Gericht quasi eingefangen wurde, das Verfahren. Es gab drei Punkte, die da bemängelt wurden, inhaltlich letztendlich. Das ist jetzt von Seiten der Stadtplanung
nachgebessert worden.
Das ist dann durch die Deputation jetzt gegangen. Und nach meinem Kenntnisstand müsste eigentlich der B-Plan damit jetzt dann auch rechtskräftig sein.
Die Anwohner sind immer noch dagegen.
Und die Anwohnerinnen sind nach wie vor dagegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie weiter dagegen klagen. Und natürlich, weil sie das so ansprechen, ich finde, man kann beide Seiten relativ gut verstehen. Ich finde, wenn wir einerseits darüber sprechen, dass es darum geht, Grün in der Stadt zu halten, Thema Biodiversität dazu, Klimaresilienz, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass man sich primär Flächen anguckt, die bereits versiegelt sind, Brachen sind, wo vielleicht mal eine Bebauung war. Und dass man sich dort schwerpunktmäßig, so wie man es in der Überseestadt ja auch macht, Hafen, daran orientiert oder da den Schwerpunkt setzt und versucht, dort zu bauen. Und nicht dort zu bauen, wo grün ist.
Nicht auf der Galopprennbahn zum Beispiel.
Ja, das ist ein eigenes Thema. Aber
nee, aber ich meine, das ist ja ein typisches Beispiel. Ne? Man kann ein größeres Grünareal erhalten. Man hätte auch Wohnungen bauen können. Und wenn ich eine Wohnung suchen würde, dann würde ich sagen, doof.
Also ich glaube, natürlich ist es so, wir haben gerade eingangs da auch schon drüber gesprochen, Nachverdichtung hat auch Nachteile und sollte man gerade in der Fahr vermeiden, um die positiven Effekte zu halten. Es gibt aber durchaus auch Bereiche, wo man besser etwas bebauen kann, wo man auch Flächen umwidmen kann beispielsweise. Also ich denke, ein bisschen Kreativität kann man durchaus noch bessere Lösungen finden.
Das heißt, dann würden aber keine neuen Wohnungen in der Fahr und in Schwachhausen entstehen, ne? Sondern eher in anderen Stadtteilen.
Naja, wir haben ja in der Fahr haben wir ja Baugebiete, die jetzt gerade ja erschlossen werden, wo es auch einen B-Plan gibt. Das Verrückte ist, die werden in Teilen noch nicht Pferdewiese beispielsweise an der Straße in der Fahr.
Ah ja.
Die werden zum Teil jetzt noch nicht bebaut oder das zieht sich. Es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche Gründe, ob die jetzt dann aufgrund der Preissteigerung, Inflation und
keine Investoren finden und so.
Ja, oder die Investoren jetzt erstmal abwarten und weitere Investitionen scheuen. Aber interessanterweise wird da erstmal eine Fläche, die sehr gut bebaut werden könnte, wo wir sehr schnell Wohnungsbau ermöglichen könnten.
Auch mehrgeschossigen?
Auch mehrgeschossig. Da passiert erstmal nichts. Und da frage ich mich, warum geht man nicht da erstmal prioritär ran, setzt das um, macht das fertig, bevor man jetzt überall erstmal anfängt und Bauland herrichtet, am besten sogar schon erstmal rodet.
Genau.
So, das verstehe ich nicht.
Aber Sie fragen doch wahrscheinlich in der Deputation und im Bauressort, warum das nicht geht. Und was sagen die?
Naja, letztendlich ist es so, dass es ja unterschiedliche Investoren auch sind. Also es ist dann ja, dass dann marktwirtschaftlich schon geguckt wird, dass jeder Investor guckt, wann, was, in welchem Umfang für ihn zu welcher Zeit am besten ist.
Da kann also Politik, kann ja einem Investor jetzt schlecht sagen, du musst das jetzt machen. Ne? Es gibt bestimmte Fristen, man darf das Land nicht ewig liegen lassen, soweit ich weiß, aber man kann nicht sagen, fang morgen an zu bauen, das geht nur einfach nicht.
Ja.
Das finde ich, ginge auch vielleicht ein bisschen weit. Ne?
Ja. Und die Frage ist, wie weit man, wenn man irgendwo in einen Bestand reingeht, für einen Investor tatsächlich das Optimum aus der Fläche rausholt oder wie weit man dann vielleicht etwas sensibler mit dem Bestand.
Aber das versucht man ja tatsächlich, ne? Investoren Auflagen zu machen, dass sie nicht alles zubauen dürfen und dass es da wieder Grünflächen gibt, dass man tatsächlich den Klimawandel mit berücksichtigt und so weiter.
Wobei natürlich ein Grundstück einen höheren Ertrag bringt, auch für die Stadt im Verkauf, wenn es eine städtische Fläche ist. Je mehr letztendlich dort
an Wohnungen entstehen kann, klar,
das wirtschaftlich möglicherweise später rausgeholt werden kann, also was den Verkaufswert angeht. Und da ist es dann eben die Frage, wie weit man heute, ich weiß, Bremen hat massive Finanzprobleme. Ich weiß gar nicht, ob das in der Öffentlichkeit wirklich so bewusst ist, wie groß die Probleme wirklich sind. Insofern, ja, die Stadt, wir hatten vorhin gerade Steuergelder, sind natürlich im Vorgespräch, Steuergelder sind unsere Gelder auch. Und letztendlich ist es wichtig, dass mit Steuergeldern sorgsam umgegangen wird. Aber wir müssen eben auch gucken, wo wird wie was investiert, wo wird wie etwas unterstützt. Und die nicht monetären Aspekte, die im ersten Moment vielleicht gar nicht so hochgerechnet werden können, die müssen aber mit berücksichtigt werden.
Und die Folgekosten, die entstehen können eigentlich, ne?
Ja. Also eine Stadt, die für die Anwohnenden, gesundheitsschädlich ist, um es mal so ein bisschen zu überspitzen. Wenn wir Temperaturen haben, dass die Städte für alte Menschen, für Kinder kaum noch lebenswert sind, weil sie draußen sich dann irgendwann, wenn man Temperaturen 36 bis 40 Grad haben, man hält es nicht mehr aus. Und das dann eben auch zu Krankheiten führt. Und was dann letztendlich woanders Kosten verursacht, ob im Gesundheitssystem oder wo überall, ich glaube, das wird nicht immer mit berücksichtigt.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Was sind denn die größten Herausforderungen für Sie in der Fahr und in Schwachhausen? Also in der Fahr und in Schwachhausen, die Sie gerne in Ihrer Amtszeit, wie alt sind Sie? 54?
56.
ich hätte Sie noch jünger geschätzt. Ich habe jetzt nur nach dem, was ich gesehen habe, als Sie 21 angefangen haben, auf jeden Fall in der Amtszeit, die ja noch 6 Jahre dauert, 7 Jahre sogar, was Sie da noch gerne angehen würden, auch wenn Sie natürlich nicht alles umsetzen können, weil Sie nicht alleine der sind, der sagt, wir machen das jetzt so. Sie verstehen sich ja auch eher, sagen Sie, als Moderator oder sehr als Moderator und Netzwerker und so weiter. Ne?
Ich bin Moderator und Dienstleister letztendlich für meine Beiräte.
Genau. Auf jeden Fall, aber trotzdem haben Sie ja Wünsche und werden ja auch Anregungen geben und so weiter. Was Sie gerne sehen würden, welche Herausforderungen noch angegangen oder sogar überwunden werden in dieser Zeit? Oder meinetwegen auch in den nächsten 20 Jahren, wie auch immer.
Also ich glaube, mit das Wichtigste, was wirklich geregelt sein muss, gut funktionieren muss, ist das Prinzip Bildung.
Mhm. Gut, das ist jetzt auch wirklich ein Thema, wo man in Bremen in Tränen ausbrechen könnte.
Ja, will ich jetzt gar nicht zu sehr jetzt bewerten, weil wir gerade auch die Diskussion haben.
Ja.
Aber letztendlich, Bildung ist das A und O. So, und ohne Bildung haben wir eigentlich keine Zukunft. Wir haben sonst keine Ressourcen, also brauchen wir Bildung umso mehr. Und mit fehlender Bildung, ich glaube, kann man keine guten Weichen stellen.
Da kann der Beirat allerdings auch wenig machen.
Da kann er wenig machen, aber es ist natürlich, dass man auch als Beirat nachhaken kann, man kann Forderungen stellen. Und wir haben eben gerade über Wohnungsbau gesprochen. In der Fahr haben wir beispielsweise das Problem, wir suchen einen Standort für eine Grundschule. Es gibt einen Bedarf für eine Grundschule, er fehlt, er wird händeringend gesucht. Und natürlich ist es nicht nur jetzt eine Immobilie, die notwendig ist, um Bildung zu ermöglichen, sondern es ist eben auch notwendig, das entsprechende Personal dafür zu haben und die Rahmenbedingungen dafür zu haben. Wir haben so viele engagierte Schulleitungen, Lehrerinnen, Lehrer. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass da auch einiges bewegt wird. Aber die haben natürlich auch ihre Schwierigkeiten, wirklich etwas so umzusetzen, wie sie es selber möchten.
Was der Beirat tun kann oder was Sie tun können oder was der Stadtteil tun kann, ist, dass Schule und andere Ehrenamtsvereine sich möglichst eng verzahnen und da viel miteinander machen. Ne? Und wenn das gut läuft, dann ist schon mal, glaube ich, ein ganz großer Schritt getan. Ne?
Ja, das ist eine...
Das reicht nicht, aber das ist wirklich, glaube ich, wenn die Nachbarschaft gut funktioniert mit Schule, also allen mit der Kirche und was weiß ich, viele Kümmerer, ne, also in jeder Hinsicht, dann ist es auf jeden Fall schon mal besser, wenn die anderen Rahmenbedingungen nicht stimmen, weil es eben nicht genug Lehrer gibt oder ein Gebäude fehlt oder so. Ne?
Also die Frage ist letztendlich, wie man Politik eigentlich definiert. Ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch mit einem Beiratsmitglied gehabt, welches ich auch sehr schätze. Und das sagte dann beispielsweise, naja, Politik ist letztendlich nichts anderes als Geld zu verteilen beziehungsweise zu gucken, wo das Geld ausgegeben wird. Und wenn man kein Geld hat, hat man wenig Handlungsspielraum und damit die Politik wenig Möglichkeit. Ich glaube, da,
Sie sehen das anders, ne?
Ich glaube, da ist sehr viel Wahrheit drin. Aber Politik kann nicht nur jetzt die Mittelvergabe sein für irgendwelche Budgets, sondern letztendlich muss eine Politik auch etwas, Gott, jetzt will ich jetzt nicht zu hochtrabend, aber letztendlich ist es notwendig, eine gewisse Philosophie zu vermitteln, etwas für die Gemeinschaft zu entwickeln, vielleicht auch für...
Eine Vision zu haben, finde ich auch, von der Gesellschaft auf jeden Fall. Von der idealen Gesellschaft und zu überlegen, wie kriegen wir das gemeinsam, Politik und Gesellschaft hin. Das glaube ich auch, ja.
Und das ist etwas, wo sich, glaube ich, viele unterschätzen in ihrem Tun, in ihren Möglichkeiten und in anderen Möglichkeiten sich dann aber auch mitunter überschätzen.
Sie sind parteilos, ist das eigentlich von Vor- oder von Nachteil?
Das ist aus meiner Sicht ist es absolut positiv, also von Vorteil. Ich selber wollte eigentlich, bevor ich auf die Idee kam, mich auf die Stelle zu bewerben, wollte ich eigentlich immer politisch aktiv werden, weil ich das extrem...
Auch ohne Partei?
Nee, ich wollte gerne dann, also unser Prinzip oder politisches System basiert ja eben auf einem Parteiensystem. Und ich habe mich da ein bisschen umgeguckt und ich muss sagen, ich habe bei vielen Parteien etwas gefunden, wo ich mich wiedergefunden habe, aber dann eben in diesen Parteien auch wieder Punkte gesehen hatte, wo ich gar nicht mitgehen kann. Letztendlich habe ich kein für mich politisches Zuhause gefunden, wo ich sage, boah, da bin ich, sondern ich bin dann viel zu sehr dann, ich sag mal, in der Opposition, in der Regierung, wo auch immer, kann ich nicht. Und deswegen ist dieser Job, den ich jetzt mache, für mich eigentlich das Optimum. Ich mag diesen Job. Der ist anstrengend. Sie fragen, ob das zu viel ist mit zwei Stadtteilen, habe ich gar nicht beantwortet.
Ja, viel zu viel wahrscheinlich eigentlich.
Man darf seinen Job nicht so sehen, dass es eine Arbeit ist, sondern letztendlich ist es so... Ja.
Genau, das glaube ich auch. Das klebe ich Ihnen auch sofort ab, dass Sie so als Moderator und Netzwerker da nicht auf die Stunden gucken und denken, oh Gott, wieder drei Überstunden oder so.
Nee, ich habe ja auch keine Zeiterfassung.
Nee, das geht aber auch gar nicht, glaube ich, als Ortsamtsleiter. Ne? Das ist ja, man nennt die ja auch nicht umsonst manchmal Bürgermeister von den Stadtteilen. Ich weiß, das hören die alle nicht gerne und so weiter, aber nichtsdestotrotz, für die Menschen ist es ja oft so. Ne?
Aber letztendlich, wenn man Spaß an der Sache hat und auch das Gefühl hat, man kann vielleicht etwas bewirken oder man kann auch Menschen helfen, sowohl in der Öffentlichkeit, also Privatpersonen, als auch eben dem Gremium, dann ist es eine sehr gute oder große Genugtuung. Dann macht das Spaß. Mhm. In dem Moment, wo die Erfolge ausbleiben, wenn man dann irgendwie Beiratsbeschlüsse zum 5. Mal, was tatsächlich jetzt ohne Übertreibung ist, nochmal anmahnt, wie sieht's aus, was passiert da, dann hört es irgendwann mit der Freude tatsächlich auf.
Das heißt, meinen Sie jetzt sowas, wo der Beirat zu wenig Informationen aus der Verwaltung bekommt, sowas? Oder meinen Sie der Beirat in sich, nee, dass er das 5-mal diskutieren muss?
Nein, wenn der Beirat beispielsweise einen Beschluss gefasst hat und dann eine Forderung stellt. Es ist jetzt nicht immer so. Jetzt will ich auch nicht zu sehr auf die Verwaltung schlagen, überhaupt nicht. Aber ich würde mir manchmal eben sehr viel mehr wünschen, dass, wenn die Verwaltung von Seiten des Beirates quasi einen Arbeitsauftrag bekommt, dass dann viel noch konstruktiver damit umgegangen wird. Und wenn etwas nicht geht, dass dann Alternativen vorgeschlagen
werden. Aber das sind ja nicht der einzige Ortsamtsleiter, der sagt, ne? Also das ist ja jetzt, weil sie da vorsichtig in der Kritik sind, das ist nicht immer so, das will ja auch keiner sagen. Aber dass da Beiräte drunter leiden, das Gefühl haben, dass es so lange dauert, das sagen ja eigentlich alle.
Ja, und das ist etwas, da macht die Arbeit dann eben tatsächlich dann auch keinen Spaß.
Vor allem, wenn es so Pillepalle-Sachen sind, ne, die man, und wenn es so eine Fußquerung ist oder irgendwie solche Sachen, die halt da, das sind, glaube ich, so Sachen, die Sie, glaube ich, meinen, ne, wo die Bürger dann auch irgendwie denken, kommt's nur, wir warten hier auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, ne, ja, sowas. Die Herausforderung, also einmal Bildung, gibt es noch mehr oder ist es das? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nein. Wären Sie ja der fröhlichste Ortsamtsleiter in ganz Bremen. Obwohl das ein Riesenthema ist, aber trotzdem.
Ich würde sagen, das ist eine Herausforderung schon, die sehr groß ist. Und das andere, Sie sagten ja zwei Punkte. Letztendlich kann man ganz viele Punkte...
Nee, Sie können so viel nennen, wie Sie wollen. Aber ich meine, so aus Zeitgründen würde ich jetzt nicht so weit ins Detail gehen. Ja.
Sie wissen ja, ich habe ja keine Stundenaufschreibung.
Ach so, also. Ja. Ich ja auch nicht. Aber die Geduld unserer Zuhörerinnen und Zuhörer könnte...
Also, was wir eben gerade schon angesprochen hatten, ist das Thema Klimaresilienz. Mhm. So, und da müssen wir dringend etwas handeln. Ich glaube mittlerweile, also insbesondere mit dem, was wir hier bewegen, auch über die Beiräte, natürlich, wir können hier in Bremen, wir können nicht in Schwachhausen, wir können nicht in der Fahr oder meinetwegen jetzt auch für das Land Bremen mit Bremerhaven, auch Gesamtdeutschland kann nicht das Klima.
Deutschland kann auch nicht das Klima, genau. Das ist traurig, aber es ist so. Ne?
Aber wir können mit dazu beitragen, dass es besser wird. Und zwar wirklich vom Großen ins Kleine, was ich eben schon sagte, immer weiter runtergebrochen. Also was kann Deutschland, was kann ein Tempolimit auf Autobahnen beispielsweise bewirken? Mhm. Ist jetzt kein Beiratsthema, Gott bewahre. Aber was kann dann beispielsweise die Landesregierung ermöglichen, fördern, unterstützen? Was kann dann ein Beirat fordern? Mhm. Was kann jede einzelne Person machen. So. Und keiner muss perfekt sein, aber er muss zumindest in die richtige Richtung gehen, finde ich. Das ist jetzt erstmal das. Und nicht immer nur auf die anderen gucken.
Mm. Aber ich finde auch, wenn das gut sein kann, dass das zu langsam ist, ich finde das schwer zu beurteilen. Aber ich finde, es tut sich in letzter Zeit doch wirklich viel. Ich glaube, dadurch, dass es durch die ganze Fridays for Future-Bewegung hat sich schon was getan. Ich finde, man merkt einfach, dass das Thema omnipräsent ist, Gott sei Dank. Und natürlich, das von ich weiß es und ich muss es machen, ist noch ein Schritt. Aber ich glaube wirklich, dass ganz viele Menschen umweltbewusst sind und dann vielleicht langsam in Gang kommen und immer noch, weiß ich nicht, nach Mallorca fliegen. Es sind ja vor allen Dingen die Fernreisen, die schwierig sind, soweit ich weiß. Aber nichtsdestotrotz, wissen Sie eigentlich oder denke ich mal, bemühen sich darum zu sagen, wir machen das aber nicht für 3 Tage. Das geht einfach, das können wir nicht mehr vertreten. Ich glaube, das gibt es schon viel häufiger, als man denkt. Also ich habe den Eindruck, dass sich da schon wirklich viel getan hat, auch wenn es einfach zu spät angefangen hat, aber es hat sich viel getan. Das empfinde ich schon so.
Das finde ich schön, dass Sie es so empfinden. Ich finde aber, dass es sich noch nicht genügend etwas getan hat. Also wenn man, ich habe jetzt gerade vor kurzem noch mal gelesen, die Fluggastzahlen beispielsweise an den deutschen Großflughäfen steigen wieder.
Ja, wegen der Deutschen Bahn.
Falscher Trend. Mhm. So, Deutsche Bahn, auch ein ganz tolles Thema, auch wenn man mal guckt, wie man international, also europaweit beispielsweise ein anderes Netz, Schienennetz vielleicht, eine andere Taktung ermöglicht. Dann sehe ich hier jetzt einen Urlaub planen wollen und mit der Bahn nach Spanien fahren wollen, wie aufwendig das ist.
Ja, ich habe neulich mal eine tolle Reportage über Nachtzüge gesehen, wie andere Länder, wie die, es gibt ein privates Unternehmen, was versucht, das wieder so eine Strecke aufzubauen, wie schwierig das ist, die haben gar keine Züge und so weiter. Da könnte noch viel passieren. Aber daran sieht man das übrigens. Ich glaube, viele Leute würden mit dem Nachtzug fahren, wenn es den A gäbe und B, der bezahlbar wäre. Die sind unglaublich teuer und es gibt sie viel zu wenig. Ja. Aber wieso soll ich denn nicht? Ich wäre ja verrückt. Ich weiß auch gar nicht, was an Fliegen, diesen ganzen Sicherheitsvorkehrungen und so. Ich kann das alles überhaupt nicht leiden. Warum ich nicht abends in Bremen, angenommen, in Zug einsteige und in Wien oder in Italien und Spanien wieder aufwache? Was gibt es denn Besseres?
Genial, ne?
Ja,
und selbst, absolut. Und selbst wenn man auch tagsüber fährt. Manchmal hat man ja auch, gerade wenn man durch die Alpen mal mit dem Zug fährt, gut, viel Tunnel, aber mitunter hat man dann eben auch Freiflächen, wo man dann mal rausgucken kann, super Panorama.
Auf jeden Fall. So. Deswegen meine ich, wenn es das Angebot gäbe, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, dass es andersrum. Es gibt natürlich immer Unbelehrbare. Es gibt diese Fridays vor Hubraum, wurden ja auch sofort gegründet. Es gibt Straßenrennen, wo man denkt, also du hast nicht verstanden, dass das nicht nur sowieso bekloppt ist, sondern auch der Umwelt nicht zuträglich. Aber bei vielen Leuten sehe ich, dass sie, habe ich den Eindruck, dass sie sich wirklich bemühen.
Das ist gut. Man sollte auch positiv denken. Die Frage ist, ob alles schnell genug geht. Und das Beispiel, was Sie eben gerade genannt hatten, von einer Familie, vielleicht drei Kinder und eine Mutter, die etwas gebrechlich ist. Es geht ja nicht darum, dass man diesen Menschen beispielsweise das Auto wegnehmen soll. Überhaupt nicht. Da denkt ja, also ich kenne keinen, der einen solchen Gedanken hat. Überhaupt nicht. Die Frage ist nur, wie weit man bestimmten Menschen oder einer bestimmten Klientel etwas so noch weiter ermöglichen soll oder mitunter sogar subventioniert, also aus der Allgemeinheit sogar noch fördert finanziell, was klimaschädlich ist.
Das stimmt, aber es macht auch keinen Sinn, dass die Leute sich gezwungen sehen, Auto zu fahren und dann ständig im Stau stehen, weil man versucht, es ihnen auf andere Weise zu verleiden, was auch nicht klimafreundlich sein kann. Zum Beispiel, ich habe nichts dagegen, dass die Martini-Straße verkehrsberuhigt ist, aber wenn sie da, wie ich, arbeiten würden und immer die Rückstaus sehen würden und wie die Autos immer anfahren und anfahren und anfahren, da denke ich mich, ob damit jetzt wirklich so viel gewonnen ist. Im Moment zumindest ist die große Frage.
Ja, also die Senatorin ist ja nun auch nicht mehr...
Auch ohne Frau Schäfer wäre das wahrscheinlich verkehrsberuhigt worden. Vielleicht mit anderen Mitteln oder nicht mit so einem Fest oder diesem, wie hieß das nochmal? Martinovili?
Nee, was auch immer. Also ich fände es wichtig, jetzt haben wir einen Punkt, wo wir uns ein bisschen im Kreis drehen, aber letztendlich es muss attraktiv sein, neu zu handeln. Und letztendlich muss es so sein, dass nicht immer der Eindruck eines Verzichts entsteht. Und nicht diejenigen, die wirklich auf etwas angewiesen sind, beispielsweise auf ein Auto, denen darf man es nicht wegnehmen. Habe ich die feste Überzeugung. Es wird nicht eine autofreie Stadt geben. Nee, muss es auch aus meiner Sicht nicht. Aber man muss eben umdenken, dass es weniger Autos und nicht der Trend zu einem Zweitauto oder Zweitauto plus Wohnmobil oder dann werden
das ist
die,
aber gerade, ne?
Ja,
die Zulassung steigen auf.
Genau. So, und das ist der falsche Trend. So, obwohl sie eben auch so optimistisch waren.
Na, ich meine, Sie sagen ja, jeder muss anfangen, da wo es ihm leicht fällt, was zu machen. Und ich glaube, das machen viele Leute. Es muss jetzt nicht das Auto sein, sondern sie machen, weiß ich nicht, sie passen auf, was sie für ein Waschmittel kaufen oder so. Ich glaube, viele Leute fangen an, sich bewusst zu machen, dass es nicht egal ist, dass es weder egal ist, welches Fleisch sie essen oder welches Fleisch sie kaufen. Sofern sie sich das leisten können, muss man dazu sagen, dass es ihnen nicht egal ist, ob Mikroplastik in den Meeren ist, dass ihnen das nicht egal ist und sie sich nach ihren Kräften bemühen, sozusagen ihren Anteil zu leisten. Manche können da mehr, weil es ihnen nicht schwer fällt. Und andere, denen fällt es schwerer, weil Menschen bequem sind. Das weiß man ja, ne?
Man weiß auch, dass der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß entsprechend des Gehaltes steigt.
Mhm. Weil man größer wohnt zum Beispiel.
Weil man größer wohnt, weil man mehr Geld hat für größere, längere Autos. Reisen. Man hat mehr Hubraum, man hat, weiß der Himmel, was sonst noch eben alles. Genau, warum muss ein Auto heute dann irgendwie 350 PS oder sowas haben?
Ja, fragen Sie mich.
So, also das verstehe ich tatsächlich.
Damit man an den vielen Lkw schneller vorbeikommt, das ja auch wieder ein Thema ist.
Ja, ja, also nein. Ich glaube nach wie vor, dass da anders gedacht werden muss. Und wenn jemand das eben bis zu einem gewissen Grad nicht freiwillig oder die Gesellschaft nicht in der Lage ist, so zu handeln, dass wir wirklich gegenschwenken. Dann muss langsam, aber stetig, ach, vielleicht gar nicht so langsam, aber dass alle es verstehen, dass alle mitgenommen werden, muss umgedacht werden. Und es muss dann eben auch so sein, dass es Anreize da sind.
Dann sind wir uns ja einig. Es müssen mehr Anreize sein, damit den Leuten es leichter fällt, umzusteigen. Aber Leuten zu befehlen, umzudenken, wird nicht klappen. Da bin ich ganz fest. Man muss dieses Nudging, ne, diese Art von freundlich in die richtige Richtung schubsen, was ja...
Ja, aber was ich da in dem Zusammenhang eigentlich gerne dann noch einbringen möchte, ist diese Unzufriedenheit über alles Mögliche. Auch worüber wir jetzt gerade gesprochen hatten. Auch über Dinge, worüber ich ja jetzt auch unzufrieden bin. Da möchte ich eigentlich immer wieder Werbung für machen, dass Menschen, die unzufrieden sind, sich politisch engagieren. Und da ist es mir fast, bis auf eine Partei, egal wo sie sich dann eben entsprechend engagieren, da mögen sie, egal ob das jetzt das Parteienspektrum, was wir hier eben auch in den Beiräten haben, gerne engagieren, mitreden. Es wird in vielen Punkten nicht immer das kommen, was man will. Es ist anstrengend, man muss manchmal auch streiten, aber man ist dabei, etwas zu machen.
Aber man kann sich auch ohne Partei politisch engagieren, ne?
Kann man, aber letztendlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass in vielen Parteien Nachwuchsprobleme vorhanden sind. Und dann ist eben die Frage, wenn wir uns in unserem politischen System über Parteien definieren, einen Parlamentarismus haben, dann ist es notwendig, dass diese Parteien gestärkt werden und dass sie handlungsfähig sind.
Das heißt, sie müssten sich allerdings auch Parteilosen öffnen, meiner Meinung nach. Man muss sich nicht unbedingt an der Partei binden, um für die Partei einzustehen. Einige Wir hatten Parteien einen Finanzsenator, der war parteilos und wollte auch unbedingt parteilos bleiben. Und hat trotzdem wahrscheinlich seine Position nicht schlechter ausgefüllt als andere. Das fällt ja vielen schwer. Da gibt es ja noch mehr Beispiele. Es gibt ja auch Bürgerinitiativen, aus denen dann die Freien Wähler oder die Freien Bürger oder so werden. Da weiß man gar nicht, ob die später nicht auch eine Partei sind, aber das können die ja Mitglieder selber entscheiden. Ne? Aber es gäbe schon Möglichkeiten, wenn jemand sagt, mit den etablierten oder sogenannten etablierten Parteien will ich einfach nicht, sich politisch zu engagieren.
Oder über Vereine. Vereine bringen auch eine ganze Menge.
Oder über Bürgerinitiativen, selbst wenn es die Anwohner von der Klimasiedlung sind.
Ja.
Sie tun aber trotzdem was.
Sie tun was. Deswegen mag ich die auch. Also wir haben ja auch eine Baumschutzinitiative in Schwachhausen, die auch anstrengend ist mitunter, auch für uns anstrengend ist, aber letztendlich so funktioniert Demokratie. Und ich finde, nicht nur beschweren, sondern einfach dabei sein, Ideen mit einbringen, Zeit investieren gehört allerdings dann eben auch mit dazu. Und das finde ich ist wichtig. Also nicht aufgeben, dass man sagt, die da oben, sondern dass man sagt, wir gemeinsam und wir versuchen. Auch bei allem Dissens, den es da mitunter gibt, aber gerne im Kollektiv gemeinsam etwas zu bewirken. Bei der deutschen Nationalmannschaft hat man das ja verhältnismäßig gut jetzt gesehen, was so ein Kollektivgedanken ausmacht. Und ich finde, das braucht unsere Gesellschaft noch viel stärker weg von dem Individualismus hin zum Kollektivismus.
Zumal die da oben auch zu uns gehören, ne?
Natürlich. Und warum sollten die besser sein als wir mitunter? Letztendlich, die lassen sich dann zur Wahl oder stellen sich zur Wahl. Aber was zum Teil gerade von Spitzenpolitikern ausgehalten werden muss.
Ja, das ist schwierig. Ich denke auch immer, sie machen es halt auch freiwillig, da hat sie keiner hingeschubst. Ne? Aber das stimmt, die müssen schon allerhand aushalten, das ist so.
Ja, und dafür wird zwar auch immer gesagt, die kriegen ja so viel Geld.
Ja, das ist im Vergleich zur freien Wirtschaft. Ich habe gerade was geschrieben mit Deutsche Bahn, da habe ich mir nochmal deren Gelder angeguckt. Oha, das ist...
Da könnte man an die Boni mal rangehen. Das Grundgehalt ist vielleicht okay. Aber
sind aber auch mehrere Millionen schon. Ne? Also, wo man sich fragt, muss jemand wirklich mehrere Millionen im Jahr verdienen? Es ist irgendwie, für mich ist das unvorstellbar. Und dann, wenn die Bahn dann halt noch so eine schlechte Bilanz hat, auch wo natürlich der Vorstandsvorsitzende nicht unbedingt was für kommt, wenn man die jahrelang kaputt spart. Ne? Das sind ja diese ganzen, die Probleme sind halt komplex. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer so schwierig zu sagen, der ist schuld und die da oben machen alles falsch. Weil die Weltlage ist hochkompliziert, hochkomplex, sehr schwierig auch im Moment und wird sie wahrscheinlich auch weiterhin bleiben. Und deswegen finde ich da so ein Urteil einfach so zu brechen, ist anstrengend, ob Herr Scholz nicht angeblich nicht schnell genug oder zu zögerlich bei Fragen der Bewaffnung in der Ukraine ist oder so. Das ist immer leicht dahingesagt. Also ich möchte solche Entscheidungen sowieso nicht treffen. Ich bin ja auch nicht in der Politik. Aber es ist wirklich sehr komplex. Es gibt unglaubliche Abhängigkeiten. Ne? Das wird halt oft nicht bedacht.
Das stimmt.
Das ist bei Ihnen und bei den Beiratsmitgliedern wahrscheinlich ja auch so. Ne? Schon die Klimasiedlung zeigt ja. Sie werden irgendjemanden auf die Füße treten müssen.
Und wenn es darum geht, irgendwo, dass ein Glascontainer hingestellt werden?
Genau, die Anwohner freuen sich. Das ist auch so, ne? Dieses St. Florians-Prinzip. Das ist das, was Gesellschaft irgendwie tatsächlich dann von irgendjemandem was abverlangt. Windräder, Strommasten, was auch immer, das stimmt.
Und alle kann man sie irgendwo in ihrer persönlichen Beeinträchtigung verstehen?
Verstehen, ja.
Letztendlich ist nur die Frage, wie eine Gesellschaft funktioniert, aber es ist auch hier wieder eine Gratwanderung. Man muss gucken, dass man jetzt nicht jemanden Probleme bereitet, dass man schon die Menschen hört, aber irgendwann muss man auch Entscheidungen treffen.
Ja. Gut, das halte ich für ein ganz gutes Schlusswort, oder Herr Möller, was meinen Sie?
Denke ich auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich habe viel erfahren. Es ist interessant. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.